Schule wirklich eine schöne Zeit, weil man, ich meine, man verbringt so viel Zeit mit seinen Freunden und ich meine, ich denke, es wird noch deutlich schwerer auch teilweise.
Ja, genau. Also es kommt eigentlich immer darauf an, wie gerade die Phase ist zum Beispiel. Also einerseits kann es ja ziemlich stressig sein oder ganz halt auch ganz normal, ganz lässig halt und deswegen.
Ja, aber ich glaube an sich ist Schulzeit, wenn man sich wohlfühlt und irgendwie mit dem Stress klarkommt, eine sehr, sehr schöne Zeit. Also kann es sein, wenn die Schule cool ist.
Es gibt immer Stinkstiefel dabei, bei den Mitschüler und Mitschülerinnen, ja, genauso wie bei den Lehrerinnen und, ja, Lehrern. Das ist unvermeidlich.
Ich glaube, man soll einfach, also sollte versuchen, irgendwie auch Lehrer, also ich muss mich auch oft über Lehrer aufregen, aber man sollte einfach versuchen, irgendwie das Gute mitzunehmen und sich nicht nur auf, keine Ahnung, den Stress und die schlechten Lehrer oder so zu fokussieren.
Hui. Ja, also bei mir auch, also man sollte einfach die Lehrer so lassen, wie sie sind, also am Ende ist es halt so, am Ende, ja, man hat sich darüber aufgeregt, aber man kann jetzt nicht so großartig viel dazu machen halt, deswegen.
Naja, vielleicht ist es ja auch so, man lernt natürlich auch im Umgang mit Stinkstiefeln, lernt man was.
Ja, auf jeden Fall, ich denke, man, also im Studium, vielleicht mag man den Professor nicht oder, keine Ahnung, auf der Arbeit, die Kollegen. Sich hat man da auch irgendwie ein, zwei Kollegen, mit denen man sich jetzt nicht so gut versteht. Und ich denke, dass das ja auch, also es wird immer im Leben so sein, dass man irgendwelche Leute nicht leiden kann, aber damit muss man ja auch versuchen umzugehen. Und ich denke, dass, also es sind ja wirklich auch Sachen, die man, ja, also die man in der Schule lernt, die jetzt vielleicht gar nicht so auf dem Unterrichtsprogramm stehen. Aber auch zum Beispiel, wenn man Präsentationen oder so halten muss, da lernt man ja immer was, was man halt auch im späteren Leben anwenden muss.
Ja, da stimme ich dir natürlich auch zu.
Wir haben jetzt angefangen mit der Frage, ihr macht gerade ein Praktikum hier. Was habt ihr denn in dem Praktikum noch vor euch?
Also ist ja schon Donnerstag, also aber wir hatten einen Dialog gemacht und den müssen wir noch schneiden. Generell, ich glaube, wir haben sehr, sehr viel gelernt, also sehr, sehr viel Medienkompetenz dazu gelernt.
Genau, also wie man zum Beispiel einfach schneidet oder wie man einfach auch Umfragen gestaltet, muss man sagen, deswegen. Und ja.
Ja, also zum Beispiel, ich muss sagen, ich bin oder also war eigentlich immer, ich dachte so, oh Gott, wenn ich schneiden muss, ich glaube, das kann ich gar nicht. Und der erste Tag, wo wir angefangen haben, unsere Umfrage zu schneiden, war auch ziemlich holprig, aber danach hat es eigentlich viel, viel besser funktioniert. Und ja, ich finde, also ich glaube, das habe ich auf jeden Fall auch mitgenommen, dass ich deutlich besser schneiden kann und generell auch mit dem PC umgehen kann, weil in der Schule haben wir nur iPad und das ist nochmal ein ganz anderes Feeling.
Ja, wie war es bei dir?
Also bei mir war es auch so, ich konnte davor gar nichts mit dem Computer anfangen, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich konnte nichts am Computer machen, aber jetzt, also kann ich jetzt eigentlich gut schneiden. Ich kann jetzt richtig, also ich kann jetzt gut mit diesem Programm arbeiten. Deswegen und jetzt,
ja,
ist es eigentlich schon ganz gut.
Genau.
Das klingt gut. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr diese Umfrage gemacht habt. Vielen Dank für die Arbeit. Und eins, wenn man erstmal gelernt hat zu schneiden, dann lernt man auch zu hören, wo bei einem anderen Beitrag die Schnitte sind.
Ja, ja, bestimmt. Nee, aber auf jeden Fall, also ich glaube, das ist auch irgendwie ein cooles Gefühl. Man hat am Anfang diese lange Tonspur. Ich meine, viele bei der Umfrage, man hat ja auch oft irgendwie keiner. Wir hatten irgendwie eine Frage gestellt und dann wollten die Personen aber nicht antworten oder wir mussten irgendwie anfangen zu lachen oder so. Also es gab ja schon viele Stellen, was man rausschneiden musste. Und dann hatte man erstmal diese lange Tonspur vor sich und jetzt im Radio seine eigene Umfrage zu hören, wo es eigentlich aber auch alles schön geordnet ist, ist aber auch irgendwie ein cooles Gefühl. Und man hat auch ein bisschen das Gefühl, man saß nicht nur sinnlos eine Woche irgendwie im Praktikum, sondern hat auch was geschafft. Und das ist sehr cool.
Ja, also ich fand es eigentlich auch ganz cool, weil man, also als ich diese Umfrage gehört habe, da dachte ich so, waren wir richtig stolz auf uns, dass wir es einfach so innerhalb von 2 Tagen einfach geschafft haben. Und ja, wir sind eigentlich ziemlich stolz auf uns.
Das könnt ihr auch sein, aus meiner Sicht jedenfalls könnt ihr das sein. Und ich glaube, alle anderen, die das mitgekriegt haben, werden das genauso sehen. Schönen Dank für euren Besuch.
Vielen Dank.
Noch einen schönen Rest, ein schönes Restpraktikum. Bis morgen geht das dann noch, ne?
Genau, ja. Also das nur eine Woche.
Okay. Und dann wünsche ich euch für euren weiteren Schulweg erstmal alles Gute und danach dann natürlich sowieso.
Ja.
Und wir hören jetzt eine Musik, die ist ganz klassisch, die versucht, Klassik und Jazz miteinander zu verbinden. und diesen Titel kann ich nicht voll ausspielen. Das würde zu lange dauern, der ist über 21 Minuten lang. Gespielt habe ich diese Rhapsody in Blue, aber deswegen, weil sie nämlich heute gewissermaßen Geburtstag hat. Sie ist erstmals aufgeführt worden an einem 12. Februar im Jahre 1924. Also sie wird nun heute 102 Jahre alt. Von George Gershwin, diese Rhapsody in Blue, war der Versuch, moderne Musik zu verbinden mit Jazz, Klassik zu verbinden, und die damaligen Reaktionen darauf waren sehr, sehr unterschiedlich. Die Rhapsody in Blue wurde hier allerdings nicht gespielt von George Gershwin, sondern ich habe eine Variante rausgesucht, in der der Pianist Lang Lang mit dem London Symphony Orchestra zusammengespielt hat. Und Herbie Hancock war auch noch dabei. Soweit also zu einem Geburtstag. Und es gibt natürlich an jedem Tag ganz viele Geburtstage, die man erwähnen kann. Zum Beispiel ist im Jahre 1776, das muss ich jetzt mal ausrechnen, das sind, glaube ich, 250 Jahre lang. Vor 250 Jahren also hat auf dem Ettersberg ein nicht ganz unbekannter Schriftsteller sein erstes Gedicht geschrieben, nämlich Wanderers Nachtlied. Und der Schriftsteller war Johann Wolfgang Goethe. Das aber nur so ganz am Rande. Und wir spielen jetzt noch ein bisschen Musik aus einer ganz anderen Ecke, auch aus einem Geburtstag heraus entstanden, Penicillin Blues.
Looks like I need a shot. Ooh, I get bad blood, baby. Looks like I need a shot. I'm gonna turn round, baby. Let you see just what I got. I want you to be my doctor. Gonna throw my legs up against the wall. Want you to be my doctor. Gonna throw my legs up against the wall. I promise not to scream or wriggle. I want it to last all night long. you're so loving and your skin is so soft.
Wenn ich mir das Headset nicht aufsetze, kann natürlich kein Ton durchkommen. Jetzt habe ich es mir aufgesetzt und jetzt kommt hoffentlich Ton durch. Diesen Song Penicillin Blues von Stone the Crows habe ich deswegen rausgesucht, weil auch Penicillin heute keinen Geburtstag hat. Aber weil die Anwendung von Penicillin heute Geburtstag gehabt hat oder hat, nämlich 1941 wurde ein erster Patient, ein Polizist mit Penicillin behandelt. Penicillin, ein heute noch therapeutisch verwendetes natürliches Penicillin, gehört zu den ältesten verwendeten Antibiotika, dem neben seinem großen medizinischen Nutzen auch die Vorreiterrolle für die wissenschaftliche Verwendung dieser Wirkstoffgruppe insgesamt zugeschrieben wird. Nach der Neuentdeckung der bereits 1874 erkannten und publizierten antibiotischen Wirksamkeit von Penicillinen durch Alexander Fleming im Jahr 1928 wurde die enorme Bedeutung der Antibiotika für die Medizin erkannt, was für das moderne Verständnis der Bedeutung bakterieller Krankheitserreger maßgeblich war und die weitere Entwicklung beeinflusst und revolutioniert hat. Aber wenn man sich das mal vor Augen führt, Fleming hat also 1928 Penicillin als medizinisch wirksam gefunden und erst im Jahre 1941 ist dann also, fast 15 Jahre später, ist dann also ein erster Patient damit behandelt worden. So lang hat das so manchmal gedauert. Wir haben aber auch noch andere Ereignisse, die sich an diesem Tag jähren, aber ich will sie gar nicht weiter im Einzelnen erwähnen. Weil wir hier jetzt Radio hören, habe ich einen Radiosong rausgesucht.
No wonder the bed bugs bite.
Das war der Radio-Song. Und nach diesem Radio-Song machen wir an diesem Donnerstag, dem 12. Februar, etwas, was wir eigentlich ganz oft am Donnerstag haben, heute aber nicht in einer aktuellen Fassung, sondern in einer Fassung, die schon einige Jahre her ist. Sie stammt, glaube ich, aus dem Jahr 2018, eine Buchbesprechung, die Roman beigesteuert hat, und ich spiele sie einfach mal zunächst kommentarlos ab.
Bei uns geht es heute um...
Schönes Licht.
Nee.
Gelb.
Hoffnung.
Leuchtend blau.
Dreckig gelb mit weiß gestreift und dazu
schwarz,
auf jeden Fall schwarze.
Mit weißer Schrift. Ja. Cover.
Auch Hardcover.
Also ich finde, das Cover geht gar nicht.
Busen.
Der Realität.
Kiwi.
Totenfrau.
Totenfrau.
Genau.
Krimis.
Eine Mörderin.
Titel eines Buches.
Die Empfehlung.
Der Gewinge. Ich weiß gar nicht, was das ist, Roman. Die Bücherwelt.
Muskel.
Und.
Dystrophie.
Die Literatur.
Gequirlter Unsinn.
Fachbuch Belletristik.
Broadchurch.
Kleine Schokoladentäfelchen.
Alles über Lulu.
Preisspanne.
Oder einen Erfurt Zauberbecher.
Und auch.
Der Zauberbecher.
Zauberbecher.
Ja.
Was es nicht alles gibt.
Ja.
In unseren berühmten Zettelkästen. Hui, und ich musste mir gestern Abend wirklich einen Beruhigungstee machen, bevor ich ins Bett ging, denn ich war so aufgeregt, da Vivian mir im Vorhinein schon sagte, Roman, morgen bringe ich mal zwei Bücher mit. Jetzt weiß ich nicht warum, ich weiß nicht, welche zwei Bücher es sind, aber ich freue mich schon drauf und begrüße dich erstmal ganz herzlich. Hallo Vivian.
Hallo.
Vivian, heute zwei Bücher, das heißt, wir haben wahrscheinlich viel vor, viel Zeit brauchen. Zwei Bücher in schwarz. Lass mich raten, das habe ich von dir gelernt, Krimis.
Genau.
Krimis werden immer irgendwie in schwarz gehalten. Welche beiden Bücher sind denn das heute?
Ich habe mitgebracht Sebastian Fitzeks neuen Thriller Passagier 23, erschienen bei Drömer. Und ich habe mitgebracht Mark Billingham, Die Lügen der Anderen, erschienen im Atrium Verlag.
Beim Ersteren würde ich fast auf einen Katastrophen Film hätte ich beinahe gesagt, Passagier 23, so okay, irgendein Flugzeug wird abstürzen, und Die Lügen der Anderen bin ich mal sehr gespannt. Mit welchem Buch wollen wir denn anfangen?
Wir spielen heute sozusagen schlechtes Buch, gutes Buch. Ich muss leider sagen, so leid wie mir das tut, und es wird mit Sicherheit sehr, sehr viele Fans geben, die mir das sehr übel nehmen. Wir beginnen mit Sebastian Fitzek und Passagier 23. Ich erzähle ganz, ganz kurz, worum es geht. Es ist tatsächlich so, dass jedes Jahr auf Kreuzfahrtschiffen ganz viele Menschen spurlos verschwinden. Man muss sich vorstellen, ein Kreuzfahrtschiff, wo 5000 Passagiere drauf passen, das ist die Größe von Kranichfeld. Es gibt keine Polizei auf diesem Schiff, und wenn man das perfekte Verbrechen planen möchte, dann sollte man sich das durchaus überlegen, ob man das auf einem Kreuzfahrtschiff tut, indem man nämlich einfach die betreffende Person von Bord wirft. Und danach wird sie nie wieder gesehen. Das ist eine Tatsache. Mit diesem Phänomen hat sich Sebastian Fitzek auseinandergesetzt, und ich mag ja Sebastian Fitzek sehr. Das muss ich jetzt wirklich sagen, ist ein ganz, ganz toller Autor, also toller Mensch, ich will es mal so sagen, vielleicht nicht unbedingt toller Autor, der ganz großartige Veranstaltungen macht. Ich habe dieses Buch gelesen und war danach bei der Herbstlese, letztes Jahr, ich glaube November war das, und habe bei seiner Lesung das auch absolut genossen. Also die Lesung war sehr, sehr gut, das ist ein ganz sympathischer Mensch. Sein vorhergehendes Buch Noah hatte mir sehr gut gefallen. Also Passagier 23 ist auch nicht das erste Buch, das ich von ihm lese. Und dann ich finde, die Story klingt schon mal ganz interessant. Es geht um Martin Schwarz. Martin Schwarz ist Polizeipsychologe und hat 5 Jahre vorher sowohl seine Frau als auch seinen Sohn auf einem Kreuzfahrtschiff verloren. Also sie sind verschwunden. Es gab keine Leiche. Es wurde nie aufgeklärt, was mit seiner Familie passiert ist. Und 5 Jahre später bekommt er einen Anruf und wird wieder auf genau dieses Schiff gerufen, weil dort eine junge Frau und eine Mutter und eine Tochter verschwunden sind. Und Was dann passiert, ist so abstrus. Also ich kann das nicht anders sagen. Es ist ein wirklich gequirlter Unsinn. Also ich muss immer noch lachen, wenn ich das erzähle. Ich habe das mal zusammengefasst für Freunde. Wir haben uns total kaputt gelacht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen soll, weil es gibt vielleicht noch Menschen, die das gerne unbedingt noch lesen wollen.
Es gibt
doch
Menschen, die gerne. Es gibt auch Menschen, die geschützt werden müssen vor
manchen. Ach so, ja, da hast du absolut recht. In dieser Geschichte passiert unglaublich viel. Es passieren unlogische Sachen. Es passiert jedes Kapitel endet mit einem Cliffhanger, was ja eigentlich sehr, sehr gut ist, weil dann liest man sofort weiter. Und ich kann auch nicht sagen, dass Sebastian Fitzek nicht spannend schreibt, weil das tut er auf jeden Fall. Aber das, was er schreibt, ist einfach so wahnsinnig realitätsfern, dass man sich eigentlich wirklich nur kaputt lachen muss. Soll ich auflösen, was mit seiner Familie passiert ist? Was auf diesem Schiff passiert?
Von mir aus kannst du auflösen, ich werde es eh nicht lesen.
Okay, ich sag das jetzt. Und wer es nicht hören will, der sollte jetzt ganz kurz den Raum verlassen. Es ist so, dass auf diesem Schiff eine Bordärztin unterwegs ist, die überfroren missbrauchte Kinder ausfindig macht, durch fingierte Gewinne diese Familie auf das Schiff lockt, die Eltern umbringt und die Kinder rettet. Und das klingt irgendwie komisch, oder? Das klingt doch irgendwie total schräg. Und sein Sohn wurde von seiner Frau missbraucht, ist dabei erwischt worden, denn diese Bordärztin hat eine Helferin, die zufällig umoperiert wurde. Also eigentlich ein Junge war, jetzt ein Mädchen ist. Also in diesem Buch passiert so viel, also ich kann das gar nicht.
Da kommen
also
ganz viele Quoten vor, da kommt ja der missbrauchte Junge, von der Mutter missbrauchte
ja,
Junge vor, da kommen die
missbrauchte
die
Mädchen,
vor,
ja,
Mädchen,
ja.
Klasse. Sebastian Fitzek, Passagier 23, Vivian sagt, könnt ihr machen, muss nicht.
Nein, sollte man nicht.
Sollte man
also
nicht.
Man kann sich das mal als Taschenbuch kaufen, das ist ja jetzt gebunden erschienen. Ich finde, das Cover ist sehr gut.
Stimmt.
Auch wenn es ein bisschen glänzend ist, was du ja nicht so gerne magst. Mhm. Aber das Cover ist sehr gut. Die Story an sich klingt gut. Sebastian Fitzek ist ein ganz sympathischer Mensch. Aber was er hier geschrieben hat, ist totaler Unsinn. Und dafür sollte man nicht 20 Euro ausgeben.
Also Buch in die Tonne. Kommen wir zu Buch 2. Ja. Zu dem Sonnenscheinchen des heutigen Vormittags.
Genau, wenn man das so sagen kann. Mark Billingham zeigt nämlich, wie es richtig geht und wie man einen Krimi oder einen Thriller schreibt, in dem nicht so viel passiert, der aber unglaublich spannend ist. Und zwar in einem Hotel in Florida lernen sich drei Paare kennen, die alle aus London und Umgebung kommen. Sie verbringen dort den Urlaub, wie das so bei Urlaubsbekanntschaften ist. Man trifft sich mal am Pool, man geht mal gemeinsam essen. Und das ist alles ganz locker flockig. Und einen Tag, bevor diese Pärchen abreisen, verschwindet ein junges Mädchen im Hotel, die mit ihrer Mutter dort zu Gast war. Das Mädchen ist ein ganz klein wenig zurückgeblieben. Und es ist natürlich große Aufregung. Die Polizei kommt, einen Tag später reisen diese drei Paare ab und sie verabreden sich, dass man sich doch in London mal wieder treffen könnte. Und so kommt es dann zu drei Abendessen, die immer bei einem Pärchen abgehalten werden. Und in diesen Gesprächen kommt auch dann heraus, dass, also es gibt dann auch Verdächtigungen, es wird Wochen später die Leiche des Mädchens in Florida gefunden und die Paare fangen an, sich gegenseitig zu verdächtigen. Und es ist tatsächlich so, dass man dieses Buch liest, wird immer aus der Sicht eines Pärchens, wird der Abend beschrieben. Jeder dieser Menschen hat irgendwie Dreck am Stecken oder hat ein Geheimnis. Ja? Und das macht Mark Billingham sehr, sehr geschickt, denn man denkt, die war's oder der war's, ja. Und beim nächsten Abendessen könnten es auch die anderen gewesen sein, ja. Und ganz zum Schluss auf den, also es passiert mir selten, muss ich dazu sagen, dass ein Buch auf Seite 188 war das, glaube ich, so spannend ist, dass ich am liebsten sofort das Ende lesen wollte. Ich habe das kaum ausgehalten. Ich wollte unbedingt wissen, wer das war. Ich habe es zum Glück natürlich nicht gemacht, habe es ausgehalten und auf den letzten, ich will mal sagen, 20 Seiten gibt es den großen Paukenschlag und alles ist nochmal ganz, ganz anders und das war natürlich total spannend.
Das finde ich eben ziemlich auch die große Kunst an guten Thrillern oder Krimis. Mhm. Wirklich die Auflösung ist ganz zum Schluss auf.
Und sie muss logisch sein.
Sie muss logisch sein, aber es darf auch nicht langweilig werden zwischendurch.
Nein, also man weiß, dass es einer der sechs war, weil es verschwindet in dieser Zeit dann auch in England ein junges Mädchen und man weiß, dass einer von ihnen etwas damit zu tun hat. Ja, aber man kommt nicht drauf, wer. Und das ist so gut gemacht. Also super spannend. Unblutig eigentlich, muss man dazu sagen. Es ist eher ein Psychothriller, der auch natürlich von den Charakterbeschreibungen lebt, ja, und von den zwischenmenschlichen Beziehungen. Hat mir sehr gut gefallen. Die Lügen der anderen, Mark Billingham, im Atrium Verlag erschienen.
Und gebunden?
Gebunden?
Lesezeichen?
Nein, auch diesmal nicht.
Brauchst du ja auch nicht, wenn du sagst, eigentlich.
Nö, du meinst, legt man nicht aus Stück, der Hand. Genau. Ja, und kostet 20 Euro.
Eine Empfehlung von Vivian. Vorher hatten wir Herrn Fitzek, Sebastian Fitzek als Pfarrer, muss man so sagen.
Ja, kann man so sagen.
Beide Bücher, wie gesagt, wie alle Bücher werdet ihr gleich auch auf unserer Seite sehen können. Geht einfach drauf. Das aktuelle Programm und unten frisch aus dem Studio könnt ihr dann auch lesen, welche Bücher empfohlen wurden von Vivian. Vivian, ich bedanke mich bei dir ganz herzlich. Danke vor dem wegen des Schutzes vor einem Buch, aber auch wegen der Empfehlung.
Ja, sehr gern.
Und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine tolle Zeit noch.
Vielen Dank, euch auch.
Tschüss.
Tschüss.
Thank you.
dieses Stück hieß einfach Krimi, weil wir gerade die Buchbesprechung über zwei Kriminalromane hatten. Und diese Buchbesprechung, wie gesagt, ist keine aktuelle gewesen, sondern eine, die ein paar Jahre zurückliegt. Und deswegen ist das, was Roman angekündigt hat, nämlich eine nochmalige Veröffentlichung der Details über diese beiden Bücher auf unserer Internetseite. Die werden wir nicht nochmal wiederholen, zumal ich auch gar nicht genau weiß, welche Bücher wann in welchem Zustand, ob sie noch als Taschenbücher, als gebundene Bücher verfügbar sind, habe. Wir sind in der letzten halben Stunde dieser Sendung schon lange angekommen. Es sind nur noch ungefähr 20, 22 Minuten, die uns übrig sind. Und ich möchte, weil die Zeit eben etwas knapp ist, lediglich auf einen Geburtstag hinweisen, weil ich ja immer ganz gerne auf Frauengeburtstage hinweise, die in der Geschichte eine gewisse Bedeutung haben oder hatten. Und so ist es auch heute, nämlich im Jahre 1806 am 12. Februar ist Caroline von Perrin geboren, eine österreichische Frauenrechtlerin, die eine Pionierin der österreichischen Frauenrechtsbewegung war und einen Verein gegründet hat, den ersten politischen Frauenverein Österreichs, nämlich den Wiener Demokratischen Frauenverein. In Wien kam es am 21. August 1848, also in dem Zeitraum, in dem überall in Europa Unruhe war, da kam es zu ersten Arbeiterinnendemonstrationen, weil der damalige Arbeitsminister den ohnehin niedrigen Lohn für 8000 Erdarbeiterinnen gesenkt hat. Einige Tage später kam es zu einer weiteren Demonstration, die schließlich aufgrund des Waffeneingriffs der kaiserlichen Nationalgarde zur sogenannten Praterschlacht führte. Bei dieser Schlacht starben 18 Menschen und 282 wurden verletzt. Nur 5 Tage später gründete Caroline von Perrin den Wiener Demokratischen Frauenverein als Reaktion auf eben diese Praterschlacht und die soziale Ungleichheit der Arbeiterinnen gegenüber ihren männlichen Kollegen. Man höre auch damals. Der Verein konnte nur 2 Monate bestehen. Er wurde dann einfach verboten und nach einer von diesem Verein initiierten Demonstration von 300 Frauen vor dem Wiener Reichstag am 17. Oktober 1848 im Rahmen des Wiener Oktoberaufstands musste sich Frau von Perrin von der Presse als schmutzige Amazone, politische Marktschreierin und unweibliche Geliebte eines Demagogen beschimpfen lassen. Im Oktober 1848 wurden sie und ihr Lebensgefährte Julius Becher verraten und gefangen genommen. Julius Becher wurde, wie viele andere Revolutionäre, standrechtlich erschossen. Caroline von Perrin kam in Polizeigewahrsam und wurde dort schwer misshandelt. Ihr gesamtes Vermögen wurde konfisziert. Außerdem wurde sie für psychisch krank erklärt. Das Sorgerecht für ihre 3 Kinder wurde ihr entzogen. Sie musste Wien verlassen und floh nach München. In den 1850er Jahren widmete sie sich der aufkommenden Fotografie und führte zeitweise Studios in Wien, Bad Ischl und Salzburg. Die Wahl des Berufsnamens Gradenstein C. sollte keinen Hinweis auf ihr Geschlecht und auf ihre Vergangenheit ermöglichen, da dies Kundschaft aus der besseren Gesellschaft hätte verschrecken können. Trotzdem wurde sie entdeckt. Soweit also die Geschichte von Caroline von Perrin, der österreichischen Frauenrechtlerin, die heute ihren 220. Geburtstag hätte feiern können und derer wir hier gedenken. Und wie ich gedenke, mit einem Song von John Lennon. Showing me the John Lennon war das mit Woman. Ich hatte gerade gesagt, ich spreche keine weiteren Geburtstage an. Die weiteren, die ich ganz kurz ansprechen möchte, sind diejenigen, die mir auf der Suche nach einem Titel behilflich waren, der für die letzte Viertelstunde dieser Sendung vielleicht noch geeignet ist. Und ich bin gestoßen auf den Geburtstag von Claudia Mori. Eine italienische Sängerin, die mit ihrem Mann Adriano Celentano viel zusammen gemacht hat. Und einer der großen Hits, die sie hatte, war das 1967 von Paolo Conte komponierte Lied La Coppia più bella del mondo. Das schönste Paar der Welt. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Mi piace ogni cosa di quello che fai, seppure mi tratti un po' da bambina.
Ti credi già donna, ma tu non lo sei, sei forte per questo, così tu mi vai. Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi perché non sanno più cos'è l'amor, il vero amore, per sempre unito dal cielo. Nessuno in terra, anche se vuole, può separarlo, mai l'ha detto lui. Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi perché non sanno. Ricordati sempre di quella bambina. Nemmeno un minuto lasciarti potrei. Sei forte per questo, così tu mi vai. Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi perché non sanno più cos'è l'amore, il vero amore, per sempre unito dal cielo, nessuno in terra, anche se vuole, separarlo mai.
Claudia Mori und Adriano Celentano waren das. Das schönste Paar der Welt. Was passt besser auf ein Paar, das auch im Leben ein Paar ist? Wir sind in den letzten 12 Minuten dieser Sendung angekommen. Ich werde jetzt noch ein paar Veranstaltungshinweise loswerden und im Hintergrund hören wir denn dann auch eine Musik, die ich oft spiele, im Hintergrund zu Veranstaltungshinweisen. Dass die Thüringer Landesmusikakademie ihr neues Programm veröffentlicht hat, hatte ich in einer der vergangenen Sendungen schon erwähnt. Am 14. und 15. März, das ist ein Punkt dieses Programms, wird zum zweiten Mal in Thüringen das Songwriting Camp stattfinden. Studierende der Hochschule für Musik Weimar laden interessierte Kinder und Jugendliche, die bereits eigene Songs geschrieben haben oder es schon immer mal ausprobieren wollten, zu 2 Tagen voller Musik und Kreativität ein. Eingeladen sind junge Musikbegeisterte, die bereits eigene Songs geschrieben haben oder das Songwriting erstmals ausprobieren möchten. Im Mittelpunkt stehen gemeinsames Musizieren, kreatives Arbeiten und das Entwickeln eigener musikalischer Ideen. Das Camp bietet Workshops im Bereich Songwriting mit Gitarre oder Klavier an, sowohl für Anfängerinnen und Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Auch Jugendliche ohne instrumentale Vorkenntnisse sind ausdrücklich willkommen. Diese Veranstaltung habe ich im vergangenen Jahr schon mal begleitet, als das erste Mal stattfand. Und ich möchte deswegen darauf hinweisen, weil man sich noch bis zum 26. Februar bei der Landesmusikakademie Sondershausen anmelden kann. Natürlich im Internet ist das möglich. Am kommenden Wochenende, am Sonntag nämlich, findet ein Konzert des Landesjugendzupforchesters Thüringen ebenfalls in Sondershausen in der Landesmusikakademie statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. So, und jetzt komme ich zu einigen Veranstaltungen, die hier in Erfurt stattfinden und die ihr vielleicht interessiert besuchen möchtet, nachdem ihr gehört habt, worum es geht. Heute zum Beispiel eröffnet eine Sonderausstellung im Naturkundemuseum Erfurt mit dem Titel Die Vogel-WG. Um 19 Uhr eröffnet sie heute diese Sonderausstellung. Die Hainroths ist der Untertitel Ihre 1000 Vögel und die Anfänge der Verhaltensforschung. Bis zum 3. Mai dieses Jahres werden Dokumente und Tagebücher, Fotos sowie Manuskripte gezeigt, die das aufregende Leben von Magdalena und Oskar Hainroth zeigt, die in ihrer Berliner Mietswohnung etwa 1000 Vögel aufzogen. Heute noch um 18 Uhr, wer heute Abend noch nichts vorhat, habe ich noch ein paar. Gibt es eine Bücherlesung im Kubus? Christina Strunk, Die Aufsteiger, deutscher Mittelstand unter Hitler, eine Familiengeschichte. Christina Strunk, die Autorin, ist die Urenkelin des Firmengründers. Sie geht einem wachsenden Unbehagen nach, sucht in Archiven nach Belegen für das lang Verdrängte und wird fündig. Sie erzählt nicht nur die Geschichte ihrer Familie, sondern blickt auch auf ein noch immer unterbelichtetes Thema, nämlich die Rolle des deutschen Mittelstands in der NS-Zeit. Im Anschluss spricht die Autorin mit Dr. Daniel Logemann. Moderiert wird das Ganze von Sarah Kunte von der Stiftung Ettersberg. Der Eintritt ist kostenfrei und das Ganze findet statt in der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße. Wie gesagt, heute 18 Uhr. Und wer danach vielleicht noch Musik hören möchte, heute um 20 Uhr findet in der Engelsburg eine Veranstaltung Hinterlandgang statt, heißt sie. Vor 2-3 Jahren waren Hinterlandgang aus Demmin in Vorpommern kaum über ihre Grenzen hinaus, des Landkreises hinaus bekannt. Inzwischen hört man ihren Namen von den Alpen bis zur Nordsee. 20 Uhr heute Hinterlandgang in der Engelsburg. Und morgen um 20 Uhr, also Freitag den 13. um 20 Uhr und Samstag um 20 Uhr finden zwei Konzerte von bzw. mit Götz Wiedmann statt, dem Liedermacher und Anarchopoet. Bekannt ist Götz Wiedmann vor allen Dingen für seine gnadenlos ehrlichen, vor Lebenslust sprühenden Partyhymnen wie »Heute mache ich einen drauf«, »Holland« oder »Hank stirbt einer Überdosis Hasch«. Soweit jedenfalls der Veranstalter. Das Ganze findet statt im Museumskeller im Juri Gagarin Ring 140a. Für den Samstag hätte ich noch eine Empfehlung für Kinder. Kinderspielen für Kinder, Prinzessin auf der Erbse zum 150. Geburtstag von Christian Andersen präsentiert das Galli-Theater zwei seiner schönsten Märchen als lustige und anrührende Theaterinszenierungen mit viel Witz, Tanz und Musik. Die Prinzessin auf der Erbse für Kinder ab 6 Jahren und das Mädchen mit den Schwefelhölzern für Kinder ab 3 Jahren im Galli-Theater in der Marktstraße 34/35. Und ebenfalls im Galli-Theater findet am Sonntag statt die Aufführung von Frau Holle. Letzter Hinweis betrifft den kommenden Sonntag, 15.02. um 20 Uhr. Da gibt's im Kalif Storch Open Stage. Du bist kreativ, hast ein besonderes Talent, schreibt der Veranstalter, welches du gerne auf der Bühne präsentieren möchtest, und dir fehlt bisher die Möglichkeit und die nötige Sichtbarkeit, um deinen Traum etwas näher zu kommen. Wir machen, also Kalif Storch, macht die Bühne frei für neue Künstlerinnen und Künstler. Der Eintritt ist frei. Und damit ist die Hintergrundmusik abgelaufen und ich komme zum Schluss zu einem letzten Musiker, der heute Geburtstag hat, feiern kann. 1950 nämlich ist Steve Hackett geboren, der britische Musiker, der besondere Bekanntheit erlangt hat als Gitarrist der Genesis, mit der er zwischen 71 und 77 insgesamt 6 Studioalben veröffentlicht hat. 1985 war er Mitbegründer der kurzlebigen Supergruppe GTR und des Weiteren hat er zahlreiche Soloalben aufgenommen. Und von Steve Hackett habe ich mir einen Titel als letzten rausgesucht, mit dem ich mich von euch verabschiede, und der heißt For Absent Friends. Und insoweit kann ich also nicht nur an den Geburtstag von Steve Hackett erinnern, sondern kann gleichzeitig an all diejenigen denken, die diese Sendung so unglaublich gerne gehört hätten und dann aufgrund irgendwelcher äußeren Ereignisse davon abgehalten worden sind. Aber man kann ja noch eine Woche nachhören, diese Sendung, wenn man denn möchte. Und ich bedanke mich abschließend bei allen, die zugehört haben. Es hat mal wieder Freude gemacht, für euch da sein zu können. Und ich hoffe, ihr hattet auch Freude, zuhören zu können. Ich verabschiede mich mit dem üblichen Gruß. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Jetzt kann ich schon nicht mal mehr das richtig aussprechen. Bleibt uns gewogen, so wird es jedenfalls dann noch nachdrücklicher. Und ich verabschiede mich. Tschüss, euer Reino. Bis zum nächsten Mal. Sunday at 6, when they close both the gates, a widowed man still sitting there, wonder. Yeah.
So they fasten up their coats and cross the grass. They're always last, passing by the padlock swings, the roundabout still turning. Ahead they see a small girl on her way home with a pram. Inside the archway